Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott.
Cool, dass ihr hier seid. Und ich würde sagen, wir starten durch mit einer kleinen Einleitung, um die Sache hier auch heute mit viel Freude durchzustehen. Ja? Ich brauche von euch 3 gute Essensgerichte. Lasagne, Sushi, Schäuferle. Oh, was für eine Kombination. Okay, wir haben Lasagne, wir haben Schäuferle und Sushi, okay? Und ich nehme euch jetzt mal rein, okay, das soll ein bisschen ins Thema heute also rein oder in die Predigtserie einleiten. Und ich glaube, wir kennen diese Situation. Entweder du bist die Person, der das so geht, oder du kennst eine Person, die so tickt, sag ich mal, okay? Du bist voller Freude, auch mit leeren Magen geht ihr in ein gutes Restaurant, okay? Sag mal, ja, ein gutes Restaurant, ja, und du freust dich, du hast Hunger mitgebracht, du setzt dich an den Tisch und du klappst die Speisekarte auf und du vertiefst dich da so richtig drin, ja, und du liest ein Gericht nach dem anderen und denkst dir, oh, hier gibt's Schäuferle, oh, ich glaube, das nehme ich, und du liest weiter, oh, die bieten sogar Sushi an, oh, ich glaube, es wird Sushi, Fisch, und dann ganz hinten blättest du weiter und es gibt dann auch was Leichteres und was Vegetarisches, was es auch immer gibt, und dann siehst du, oh, es gibt auch noch Lasagne. Und du kämpfst und du redest vielleicht mit deinem Gegenüber, sagst, soll ich das nehmen oder das nehmen? Und du weißt nicht, was du machen sollst. Sagst, okay, Schäuferle ist echt gut. Die Soße hier, die machen die Klasse, die Klöße sind gut. Aber ganz ehrlich, danach liegt es irgendwie so schwer am Magen. Ne? Ich weiß auch nicht, wäre Sushi da nicht ein bisschen leichter? Aber vielleicht denkst du, ich kann nicht ein Stäbchen essen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Koch wäscht dich nicht die Hände. Ich weiß es nicht. Und Lasagne ist der Hammer, aber Lasagne macht meine Frau daheim auch so gut. Und es ist so, du bist zerrissen und dann kommt der Kellner schon zum zweiten Mal. Du hast den schon einmal weggeschickt, weil du erstmal nur Getränke bestellt hast. Und er fragt dich, und weißt du es jetzt? Und du bist eigentlich, nee, und du schickst ihn nochmal weg. Und dann kommt er endlich und dann entscheidest du dich eigentlich nicht, weil du weißt, was du nimmst, sondern aus Druck, ja? Sondern, ja, okay, ich nehme Lasagne. Und du nimmst Lasagne und während du sagst und während sich der Kellner weg umdreht, denkst du dir noch, ja, ich nehme doch Schäufe. Und du weißt es nicht genau. Ich weiß nicht, ob du solche Personen kennst, ob du so eine Person kennst, aber es ist eine Zerrissenheit in einem, oder? Du kannst nicht auswählen, was für ein Essen. Ja, das ist ja so ein Luxusproblem, okay? Und letztendlich hat es heute nicht so ganz viel damit zu tun, aber unsere Predigtserie geht genau darum, dass wir Themen uns anschauen, dass die Bibel uns auch Themen mitgibt, das ganz viel mit Gott und unserem Leben zu tun hat, die zerreißen uns innerlich häufig. Die bringen Spannungen mit, wo wir nicht ganz wissen, was machen wir damit? Sie sind uns vielleicht zu schwer, wir wollen uns gar nicht entscheiden, wir wollen alle 3 Gerichte gleichzeitig essen und es überfordert uns, es ist nicht ganz so einfach, aber es ist natürlich richtig wichtig. Ja, das sind alles Themen, die wir in der Bibel lesen, alles Themen, die mit dir und mir zu tun haben, deswegen beschäftigen sie uns und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ja, und das ist eben genau unsere Predigtserie Zerreißprobe. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm Zerreißprobe. Zerreißprobe, ja? Themen, die für uns manchmal widersprüchlich erscheinen oder auch sind. Themen, die uns überfordern, wo die Bibel uns nicht so ganz viele Informationen gibt und wir manchmal dastehen und denken, boah, was soll ich jetzt glauben, fühlen und denken? Ja? Solche Themen wie zum Beispiel, wir lesen in der Bibel ganz viel über Gesetze und Gebote. Ja? Und gleichzeitig ist die Liebe Gottes, die Gnade Gottes ganz groß. Ja, was zählt jetzt? Sind die Gebote völlig egal seit dem Neuen Testament, so wie kriege ich das hin? Irgendwie ist es 50-50, ist es 80%, 20%? Ist das eine gar nicht wichtig? Wir kennen das sonst vielleicht auch aus dem Thema vom Joni letzte Woche, ja, wo die Bibel dir und mir ganz klar sagt, hey, achte auf dich. Ja, achte auf dein Herz, dass du Zeit für dich hast, dass du gesund lebst. Ja, somit kannst du auch ein Wohlklang sein für Gott. Aber gleichzeitig wissen wir auch, die Bibel sagt, wir dürfen für das Reich Gottes etwas tun. Ja, die Bibel formuliert das so, das Kreuz auf sich nehmen. So, das sind 2 Gegensätze. Wie kriegt man das hin? Es ist eine Spannung. Joni hat letzte Woche darüber gepredigt. Hört das gerne nochmal nach, ja, falls ihr es vergessen habt oder noch nie gehört habt. Und heute geht es um folgendes Thema, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar Gottes Souveränität versus freier Wille. Gottes Souveränität versus freier Wille. Ja, also wir bestellen heute keine Lasagne, kein Schäuferle, wir bestellen auch kein Sushi, wir bestellen Schwarzbrot. Ja? Oder vielleicht auch Knäckebrot, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spannendes Thema. Ich glaube, es ist ein schönes Thema. Warum? Weil es in der Bibel steht, ja? Und weil es ganz viel mit Gott und mir zu tun hat und ich freue mich drauf. Und ich glaube, wir haben damit Berührungspunkte. Also selbstverständlich, ja. Wenn du vor größeren Entscheidungen vielleicht stehst, vielleicht vor so richtig großen Entscheidungen, ja, dann denkst du dir vielleicht schon, boah, wie wichtig ist da jetzt meine Entscheidung, zählt meine Entscheidung, hängt da jetzt alles von dieser Entscheidung ab, dann kommt häufig der Gedanke, ja, ist es die richtige Entscheidung oder hat Gott es sowieso in der Hand oder kann ich mich falsch entscheiden? Oder du erfährst Leid und Not in deiner Situation oder du kommst an Situationen, die du nicht verstehst und du fragst dich, hey, ist Gott souverän? Was spiele ich für eine Rolle? Weil wenn Gott souverän ist und sein Plan wird in Erfüllung gelangen, spielt es dann noch eine Rolle, wie ich mich entscheide, ob ich Verantwortung trage oder nicht. Wie aber auch andersrum, was ist, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, ist Gott dann nicht souverän und ist überfordert damit und wie auch immer. Ja? Und das Thema ist ja ganz groß und ich bin ganz ehrlich, ich will erstmal ganz entspannt daran gehen. Sonst ist mir heute auch zu wild. Und ich will einfach mal gucken, hey, was sagt die Bibel dazu? Gott sei Dank, ne? Kann man Amen sagen. Was sagt die Bibel zu? Wir wollen einfach mal jedes dieser zwei Themen ganz zuallererst einfach mal anschauen. Wir wollen zuerst uns anschauen, hey, also grob nur, ja, weil das sind große Themen. Ja, wie sieht es mit Gottes Souveränität aus? Ja, ist er wirklich souverän? Wie souverän ist? Ich will, dass wir das selbst irgendwie entdecken. Ich will, dass wir das spüren. Und gleichzeitig natürlich auch dann den zweiten Punkt, hey, der freie Wille. Was lesen wir dort in der Bibel? Was erfahren wir davon? Und ich würde sagen, ich bete noch mal kurz und dann fangen wir los. Jesus, wir danken dir für den herrlichen Tag. Danke, Jesus, auch für echt eine starke Worship-Zeit, auch für die Gemeinschaft hier. Jesus, und wir wollen einfach echt ganz ehrlich, ganz echt vor dich treten jetzt. Wir wollen uns auch bewusst machen, auch wenn wir die meisten so jeden Sonntag in so vielen Gottesdiensten schon waren und Predigten gehört haben und vielleicht sogar bei dem Thema, keine Ahnung, nicht so viel Lust haben, wollen wir einfach unser Herz dir geben. Wir wollen offene Ohren haben. Wir wollen hier nicht den Moment verpassen, dass du als Gott, als unser liebender Vater etwas zu uns sprichst. Wir wollen es nicht verpassen, Jesus, sondern wir wollen unser Herz aufmachen. Und wir wollen dabei auch viel Freude haben. Und alle sagen Amen. Amen. Gottes Souveränität. Und wir schauen einfach mal in die Bibel und ich habe so ein bisschen Unterpunkte mitgebracht, die sind gar nicht so wichtig, aber sie helfen uns vielleicht ein bisschen. Ja, und Gottes Souveränität, so ein bisschen über Gottes, über Zeit und Geschichte. Das lesen wir in der Bibel, das wird sehr klar. Okay, und ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, wo das sichtbar wird, wie souverän Gott ist. Ja, Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Gott ist so souverän, er ist schon immer da gewesen, er ist das Anfang und der Ende, er wird niemals weg sein. Das kennen wir aus 1. Mose 1, ja, die Schöpfungsgeschichte. Die Erde, die Schöpfung war noch nicht da, die Erde war wüst und leer, sie war formlos, aber Gott war schon da, von Anbeginn der Zeit. Er ist über der Zeit, er schreibt die Geschichte. Psalm 31, Vers 15, ganz bekannter Vers, meine Zeit steht in deinen Händen. Gott ist souverän. Gott steht über Zeit und Geschichte. Epheser 1, Vers 10, ganz spannend. Er will dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Gott hat einen Plan, den er verfolgt. Er steht über der Zeit. Er schreibt Geschichte. Für Gott gibt es ja gar keine Geschichte. Ne? Nur für dich und mich gibt es Geschichte, weil Gott weiß ja schon, was Sache ist. So souverän ist Gott. Der zweite Punkt, ja, oder kleine Unterpunkt, um diese Souveränität zu greifen. Gott steht über der Natur, über der Schöpfung. Das macht ja schon Sinn, wenn er Schöpfer ist, oder? 1. Mose 1, Vers 3. Lass uns das mal lesen, wie verrückt es ist. Was für eine Souveränität, ja. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann sprach Gott. Er sprach nur. Es werde Licht. Und das Licht entstand. So souverän. Er ist Schöpfer. Psalm 107, Vers 29. Er verwandelt den Sturm in Stille und legt sich die und es legen sich die Wellen. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament, oder? Die Jünger haben Angst auf dem Boot. Schlimmer Sturm, also wirklich schlimmer Sturm. Und Jesus spricht nur ein Wort und die Natur gehorcht Jesus. Das ist verrückt, oder? Wie souverän ist unser Gott? Wenn wir noch ein bisschen weitergehen, ja, dritte Sache, die wir aufmachen, Gott steht über jedem anderen Geschöpf, nenne ich es mal, über Engel und über dem Feind selbst, über dem Teufel. Ja, und da lesen wir einmal in Hebräer 1, Vers 14, das ein bisschen auch, dass wir das mal greifen können. Nein, die Engel sind alle nur Diener. Es sind Geisteswesen der himmlischen Welt, die Gott als Helfer zu denen schickt, die an den kommenden Rettung teilhaben sollen. Hey, hier merken wir, hey, selbst die Engel sind für Gott Helfer, sie sind Diener. Gott steht über diesen Geschöpfen, wo vielleicht wir uns manchmal denken, wow, toll, super, keine Ahnung, was wir über Engel denken. Verrückt. Und Römer 16, Vers 20, ja, es wird nicht lange dauern, bis der Gott des Friedens den Satan unter euren Füßen zermalmt hat. Und Gott ist sogar so souverän, dass dieser Gegenspieler Gottes, der auf jeden Fall nicht ohne ist, aber er ist auch souveräner als er. Er steht über ihm, er hat ihn vernichtet. Das lesen wir in der Offenbarung ganz viel. Ja, die Offenbarung ist eigentlich ein Buch, auch wenn wir häufig da reingucken und wir kriegen irgendwie Angst und Sorge. Das ist eigentlich ein Buch, das uns erbauen sollte und zeigt, wie souverän Gott ist. Weil immer, wenn irgendwas passiert, irgendwas Komisches und Verrücktes und wo wir Angst haben müssen, dann lesen wir so oft in dieser Offenbarung und Gott lässt es zu. Es ist nicht so, dass eben der Satan irgendwie da viel stärker ist, souveräner ist und er nimmt Gott irgendwas weg, sondern Gott ist immer noch in Kontrolle. So souverän ist unser Gott. Unglaublich. Gott steht außerdem über Tod und Leben. Das haben wir schon ein bisschen, wenn wir die Schöpfungsgeschichte anschauen. Ja, er schöpft, er spricht und es entsteht Leben. 2. Timotheus 1, Vers 10 nochmal, um das greifbar zu machen. Das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters Christus Jesus offenbart worden. Er hat den Tod entmachtet und stattdessen unvergängliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium. Er ist so souverän, er gibt, er schenkt Leben und er ist auch König über Tod. Und zu guter Letzt, jetzt kommt es zu uns, ich meine, haben wir bei manchen Sachen auch bei der Schöpfung schon angestriffen, Gott steht über uns Menschen, er ist so souverän. Sprüche 16, Vers 9, auch ganz bekannt, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber Jahwe lenkt seinen Schritt. Wir kennen das manchmal aus dem Alten Testament, wie Gott Menschen gebraucht, der souverän ist, dass Menschen in seinem Plan fungieren. Ja, zum Beispiel 2. Mose 14, Vers 8, das ist der Auszug aus Ägypten. Und der Herr verstockte das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Gott greift da ein, Gott ist es möglich, dieses Herz zu verstocken und zu berühren. So souverän ist Gott. Römer 8, Vers 29. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Und auch da merken wir, Gott, er ist souverän über uns. Und jetzt halt erstmal einfach nur ohne, da sind natürlich überall Spannungen drin, ohne irgendwas jetzt trotzdem mal dazuzufügen, bin ich begeistert von unserem Gott. Finde ich es unglaublich und ich sehe in der Bibel eine Sache, unser Gott ist souverän und er ist nicht nur so ein bisschen souverän und das passt wahrscheinlich nicht mal in unserem Kopf, sondern er ist souverän. Er steht über allem. Er ist der Anfang und das Ende. Und das will ich uns erstmal, wenn wir uns an dieses Thema ranwagen, dürfen wir das in der Bibel entdecken und uns auch ganz daran freuen. Gott ist souverän. Ja, nur weil ich dann mal als Tim plötzlich vielleicht ein bisschen eine falsche Entscheidung treffe oder ich habe das Gefühl, alles bricht zusammen um mich herum, kann ich wissen und mich daran festhalten, Gott ist souverän. Und vielleicht auch unabhängig von allem, ich, der, vielleicht das kannst du für dich selbst bestimmen oder überlegen, ich als Tim, die Reise, die ich mit Gott habe, wenn ich zurückschaue, dann denke ich mir, oh mein Gott, du bist so souverän. Und ich bin dir so dankbar, dass du souverän bist. Ich feiere es. Ich kann mit mehr Zuversicht, mit Glaube, mit Hoffnung auf morgen gucken, weil ich weiß, mein Gott ist souverän. So einen Gott haben wir. Und ich möchte dich einladen, dass wir das nicht vergessen oder dass wir das in dieser Diskussion, soll eigentlich keine Diskussion werden, in diesem spannenden Thema nicht irgendwie vergessen und als eine Sache sehen, die wir gar nicht irgendwie daran freuen und dankbar sein können, sondern das ist der Hammer. Das steht fest, das steht geschrieben in Gottes Wort und das wollen wir, darauf wollen wir uns stellen. Eine ganz praktische Geschichte, weil wir genau diese Souveränität Gottes häufig in unserem Leben einmal erleben. Ja doch, wir erleben sie und manchmal kommen wir damit klar und verstehen diese Souveränität Gottes, wie er handelt, wie er alle Sachen zu unserem Besten tut, aber manchmal verstehen wir sie nicht. Ja? Ich habe euch ein Beispiel aus der Bibel mitgebracht, das echt cool ist. Ja? Und das findet alles an einem Ort statt. Ja? Altes Testament, alles ein Ort, alles zwei Männer Gottes. Gott handelt jedes Mal souverän, aber die Geschichte fängt anders an, hört anders auf. Seid gespannt, okay? Der Ort heißt Dothan. Sag mal Dothan. Dothan. Diesen Ort, ja, muss man nicht kennen, okay? Vergesst den Namen wieder. Gibt es kein gutes Restaurant da? Keine Ahnung. Ja, Dothan, ja. Lesen wir zum allerersten Mal in 1. Mose 37. Das ist die Geschichte von Josef. Josef ist der Junge, der von seinen Geschwistern in den Brunnen geworfen wird, damit der eigentlich soll er sterben, aber dann sind sie doch gnädig, ja, und wollen, dass er dann verkauft wird. Und an diesem Ort steht dieser Brunnen, in Dothan, oder der Brunnen heißt Dothan, keine Ahnung, und diese Geschichte findet da statt. Und der Josef kommt, wird runtergeworfen, und was macht Josef? Er gehört zum Volk Gottes, er schreit zu Gott und sagt, hey, ich will hier raus, Gott, rette mich, helf mir, greif ein. Du bist der Gott, der uns Verheißungen gegeben hat. Du bist der souveräne Gott, greif bitte ein. Und Gott schweigt. Gott greift nicht ein. Die Geschichte kennen wir. Gott greift nicht ein, sondern er wird verkauft an die Sklaverei und hat schreckliche Jahre, Jahrzehnte vor sich unter Leid und Schmerz und Frust. Man kann sich nicht vorstellen. Der gleiche Ort, Dothan, einige Jahre später, wahrscheinlich 100 Jahre später, wir lesen davon 2. Könige 6, ist Elisa in einem oder vor einem Kampf, ja, Israel gegen die Aramäer. Und auch an diesem Ort Dothan, gleiche Situation. Elisa weiß, hey, ich brauche jetzt dich, Gott. Gott, greif ein. Regiere souverän. Du hast uns als Volk eine Verheißung gegeben. Greif ein. Und was passiert? Gott greift sofort ein. Er schickt Armeen und Leute und Israel gewinnt ohne Probleme. Und genau so geht es uns häufig, wenn wir über die Souveränität Gottes erstmal jetzt ganz praktisch für dein und mein Leben sprechen, darauf schauen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir ja, Gott war auch souverän am Handeln bei Josef, oder? Wenn Gott war so souverän am Handeln, dass weil das passiert ist, dass Josef nicht gerettet wurde zu dem Zeitpunkt, dass diese Hungersnot, wo Millionen von Menschen gestorben wären, die konnte Josef, weil Gott den größeren Plan hatte, letztendlich, wie nennt man das, eine Hungersnot, verhindern und um einiges mehr an Leid von vielen Menschen vermeiden. Auch seine Familie wäre gestorben, wäre an seiner eigenen Sünde, die Familie von Josef wäre gestorben, wenn vielleicht der Wunsch und der Wille von Josef in dem Moment eingegriffen wäre. Aber Gottes Souveränität ist so gut, dass er über Jahrzehnte trotzdem die Sachen zusammenführt. Und Josef erlebt, und nicht nur Josef, sondern diese ganze Nation damals in dieser Hungersnot erlebt, hey, wir haben einen, oder das war ja dann gar nicht der Gott von den fremden Völkern, dieser Gott von Israel, er ist ein souveräner Gott. Der handelt manchmal sofort und er greift ein und wir sehen es, wir können es förmlich spüren. Gott ist souverän und manchmal antwortet er nicht, manchmal macht es keinen Sinn vielleicht, aber ganz häufig, gerade für die, wie wir mit Jesus schon unterwegs sind, ich weiß nicht, wie es dir geht, schauen wir zurück, Monate, Jahre, Jahrzehnte und wir merken, hey Gott, du bist so souverän. Und lass uns das nicht vergessen, dass wir einen souveränen Gott haben. Amen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, oder zweiten großen Bereich, und zwar unser freier Wille. Was sagt die Bibel dazu, zu unserem freien Willen? Und ich habe bewusst mal das noch ein bisschen mehr beschrieben, weil wenn wir einen freien Willen haben, dann heißt es auch immer, die Menschen tragen Verantwortung. Wenn meine Entscheidung zählt, dann trage ich Verantwortung. So, und das will ich ein bisschen öffnen bei dem Thema, ja, freier Wille und deine Verantwortlichkeit des Menschen. Hat ein Mensch eben Verantwortlichkeit? Oder ist Gott eben so souverän, dass die Verantwortung von Menschen egal ist? Ja, und wenn wir da in die Bibel gucken, dann ist es auch wieder an Fülle von Versen, ja. Und wir fangen damit einfach auch mal an, ja. Wir fangen so ein bisschen an, diesen freien Willen im Fokus zu haben. Und wir merken von Anfang an, 1. Mose 2, 16 bis 17. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das ist formuliert und häufig in unseren Köpfen so, ja gut, eigentlich haben die ja doch keine Wahl. Aber es ist ganz klar, von Anfang an ist Gottes Idee, weil er Liebe ist, weil er sich wünscht, dass eben echte Liebe auch nur gewollt und entschieden sein kann, ja, sonst ist ja keine echte Liebe, dass schon von Anfang an in der Schöpfung beim ersten Menschen der Mensch die Wahl hat, Verantwortung tragen kann, entscheiden kann, wie er eben möchte. Was ja auch passiert, er kann's. Das lesen wir immer und immer wieder in der Bibel. Das wird so deutlich, auch im Alten Testament. Das Volk Israel, es ist einmal ja von Gott sozusagen souveräner Welt. Das wissen wir, ne? Dieses Volk ist herausgegriffen. Aber es gibt immer Israeliten ohne Probleme, die sich da nicht dafür entscheiden. Die aus freiem Stücken sagen, will ich nicht, brauche ich nicht. Wir kennen das aus dem Neuen Testament ganz viel. Lukas 15, das Gleichnis, der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, ich lese vielleicht die ersten Verse, Lukas 15, 12. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jünger seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dieses Bild, ja, wo wir von Gott, dem Vater, vom Reich, auch von uns als Menschen sehen, da merken wir, hey, dieser Jüngere, wie auch der Ältere, er konnte frei wählen. Er konnte frei wählen, bleibe ich bei meinem Vater zu Hause oder gehe ich und will meine Erbschaft schon früher. Matthäus 10, Vers 32, wo Jesus ganz klar sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, also wer eine Entscheidung trifft für mich vor Menschen, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater bekennen. Vielleicht auch Jakobus 4, Vers 8, nähert euch Gott, dann wird er euch auch nahe sein. Ja, also Gott ist nicht irgendwie so souverän, also er ist souverän, aber er ist nicht dauernd unangenehm nah, dass wir gar nicht können, sondern wenn wir uns Gott nähern, dann nähert er uns. Wir können uns Gott nähern, wenn wir möchten. Vielleicht ein bisschen mehr die Sicht mit der menschlichen Verantwortung. 1. Mose 2, 16 bis 17. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach von falscher Vers. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische und Meer, über das Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Auch schon da von Anfang an war es Gottes Idee, hey, du darfst Verantwortung tragen, du hast Freiheit, ja, über Tiere und die Natur zu herrschen. Sähe deine Pflanzen an, wie du sie willst, ja, gestalte. Du hast Verantwortung über die Erde. Hier und mach, sei verantwortlich. Bisschen konkreter schon für das ganze große Thema Philipper 2, Vers 15, weil wir ja dann auch häufig eben das denken, hey, meine Verantwortlichkeit spielt keine Rolle, lesen wir Folgendes von Paulus, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, Verantwortung übernehmen für euch, für andere Menschen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Hier merken wir, hey, der Mensch trägt anscheinend eine Verantwortung. Er hat die Freiheit zu leben und zu entscheiden, so zu leben, dass er eben mitwirken und mitgestalten kann. Matthäus 7, Vers 7 bis 8, wenn wir so ein bisschen ins Gebet schauen, bittet und Gott wird euch geben. Wir können eigentlich hier schon stoppen. Hey, wann wird uns gegeben? Wenn wir bitten, wenn wir die Verantwortung wahrnehmen, wenn ich die Entscheidung treffe, ja, ich will dafür beten, ich halte daran fest, ich habe diesen Wunsch. Wer bittet, der wird geben. Und vielleicht auch runtergebrochen auf mein Leben, ich kann für mich sprechen, erlebe ich, wie ich in meiner Reise mit Jesus, auch vor der Reise mit Jesus, wie auch jetzt, erleben kann, wie mich Gott und wie mich die Bibel und Jesus zu nichts zwingt. Sondern ich fühle mich frei, mein Leben zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich hab Freude dabei, ich bin dankbar dafür. Also der freie Wille, die Verantwortlichkeit des Menschen ist ganz klar sichtbar, auch die Absicht Gottes. Jetzt haben wir die zwei Sachen beleuchtet und vielleicht als Fazit und so als unser Fundament können wir Folgendes sagen. Die Bibel lehrt das souveräne Planen und Walten Gottes und gleichzeitig den freien Willen und die Verantwortlichkeit des Menschen. Und das ist, hört sich vielleicht jetzt erstmal ganz entspannt an, aber damit, das ist ja trotzdem die Sache, mit der wir eben ein Problem haben. Weil du und ich als Mensch, wir in unserer westlichen Gesellschaft, ja, gibt es bei uns, bei euch, bei unseren Themen, dann gibt es eigentlich immer nur entweder oder. Es ist entweder die Seite oder es ist die Seite. Aber bei Gott, wenn wir in die Bibel gucken, wenn wir das Wesen Gottes anschauen, dann merken wir, hey, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so ganz in unseren Kopf kriegen und wenn du und ich das auch gar nicht von den Fähigkeiten her kriegen, aber es ist ja auch nicht unser Job, dann kriegt es Gott zusammen, dass es ein Und ist. Kein entweder oder, sondern wir haben einen souveränen Gott und gleichzeitig haben wir einen freien Willen und der Mensch trägt Verantwortung. Ja, Charles Spurgeon, einer der besten Prediger des 19. Jahrhunderts, ja, wird genau zu dem Thema befragt, ja, und er sagt, die Leute fragen ihn, hey, wie kriegst du die Erwählung, die Souveränität Gottes und den freien menschlichen Willen in Einklang? Und er antwortet, das würde ich gar nicht versuchen, Freunde brauche ich nicht in Einklang zu bringen. Und der hat's verstanden. Das funktioniert vielleicht für uns ganz häufig nicht, weil wir nicht so denken und weil wir nicht alle Informationen vielleicht von Jesus haben, aber die Bibel zeigt uns beides. Wir lesen zum Beispiel, wenn wir nochmal in die Sprüche gehen, ja, was habe ich euch da mitgebracht? Sprüche 1, Vers 9, ganz einfacher Vers, greifbar für uns, auch bildlich. Das Herz des Menschen plant seinen Weg. Du hast deinen freien Willen, du kannst planen, du kannst deine Entscheidung treffen, du kannst die Verantwortung tragen, aber Jahwe lenkt seinen Schritt, doch bleibt Jahwe souverän. Und natürlich kommen wir an den Punkt, aber warte, wie, wenn, aber es ist, Gott ist es möglich. Wir lesen ganz oft, wie Gott in der Bibel, ganz oft, Gottes Souveränität und menschliche Verantwortlichkeit zusammenkommt. Wie oft kämpft das Volk Israel gegen Leute und Gott sagt ganz klar, hey, euch werde ich den Sieg schenken, aber Gott sagt trotzdem, zieht in die Schlacht. Da fragen sich natürlich bei uns ganz schnell, ja, aber warum? Gott kriegt es zusammen. Ganz spannende Geschichte, als ich glaube David in 2. Könige 20, David ist eigentlich kurz vorm Sterben. David hat eine Krankheit, er ist kurz vorm Sterben. Und auch hier wieder, er nimmt Verantwortung wahr, er weiß, er hat einen Gott, zu dem er bitten kann. Er betet zu Gott und sagt, hey, mach mich gesund, mach mich gesund. Und dann antwortet Gott, hey, ich habe, keine Ahnung, ich habe überlegt, was auch immer. Hey, ich habe den Schluss gefasst, ich schenke dir 15 weitere Jahre. Du wirst 15 Jahre weiterleben. So souverän. Und dann lesen wir, wie Jesaja, der Prophet, zu David sagt, hey, bringt her ein Pflaster von Feigen und lasst es, das, als sie es brachten, legten sie es auf das Geschwür und wurden gesund. Gott verheißt David, hey, du wirst gesund, aber er sagt, hey David, hier ist die Medizin und die Behandlung. Er bringt es zusammen. Das Mensch, die Bibel lehrt das souveräne Planen und Walten Gottes. Und gleichzeitig den freien Willen und die Verantwortlichkeit des Menschen. Ich habe euch jetzt noch eine Geschichte aus der Bibel und ein Bild mitgebracht, wo wir das noch ein bisschen praktischer vertiefen wollen. Die Spannung einmal erleben, ja, das Gefahr, die Gefahr zu erleben, wenn wir die Seite von souveränen Gott vielleicht überbetonen oder auch die Seite vom freien Willen überbetonen. Ja, wenn wir sozusagen von einer Seite vom Pferd fallen und da will ich mit euch noch gemeinsam reingehen. Ja, eine ganz coole Geschichte, die uns eben zeigt, wie das souveräne Handeln Gottes und auch menschliche Verantwortung wahrgenommen werden kann. Für dich und mich, gerade auch als Nachfolger Jesus, erkennen wir an Paulus. Allgemein, Paulus hat über dieses Thema Erwählung und Souveränität Gottes und freier Wille, schreibt er vielen seinen Briefen, ja, ganz wertvoll. Und er schreibt es, aber man merkt bei Paulus, er hat es verstanden. Der Paulus will nämlich nie irgendwie bewusst eine theologische Diskussion anfangen, sondern er nutzt dieses Wissen und auch noch diese Erfahrung, die er von Gott hat, um Menschen zu erbauen. Ganz häufig, wenn du davon liest, hey, ihr seid die Erwählten Gottes, dann geht es Paulus nicht dazu, irgendwie die Spannung aufzulösen oder die Spannung extremer zu machen, sondern da gibt es gerade eine Gemeinde, die ist in Verfolgung, die ist in Angst, die ist in Sorge und Paulus sagt, hey, ihr seid die Erwählten Gottes, ihr gehört zu Gott. Und er macht ihnen einfach erstmal Mut, ohne zu sagen, die Spannung, stärker, schwächer, was auch immer. Und Paulus erlebt es selber. In Apostelgeschichte 27 ist Paulus auf Reisen, okay, so halb auf Reisen. Er ist Gefangener und er muss nach Rom. Und das war damals im Schiff eben der Fall, ja. Und es war Winterzeit und auf diesem Schiff, das war eigentlich ein Handelsschiff, aber da sind die Soldaten mit Paulus mitgefahren. Und das ist die Situation. Und dann kommt ein ganz schlimmer Sturm, ja. Als sie unterwegs sind. Das ist ja eine tagelange Schiffsreise damals gewesen. Es kommt ein ganz schlimmer Sturm, ja, und wir müssen uns auch ein bisschen verstehen, das ist nicht so ein Sturm wie, selbst wenn wir irgendwie Gewitter oder Sturmwarnung haben, dann denken wir, es ist ganz schlimm. Okay, damals auf hoher See, da war wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Schiff, ja, mit dem Equipment und mit der Aufklärung, dass da nicht viel zu machen war, ja. Also es war wirklich ein schlimmer Sturm über, ich glaube, mehrere Tage lesen wir. Und Paulus, oder der Sturm beginnt und alle haben Angst, die Leute kriegen mega Panik, die essen nichts mehr. Also wirklich, es ist Land unter, ja, könnte man sagen. Und dann bekommt Paulus, in der Nacht kommt ein Engel zum Paulus und sagt ihm, hey, wenn ihr auf diese, das Schiff wird kaputt gehen, aber jeder Mensch auf diesem Boot wird gerettet werden. Ja, und Paulus, das war das souveräne Reden Gottes, ja, da war sich Paulus bewusst, also der hat es nicht einfach nur so sich gedacht, es wäre eine nette Ermutigung für alle Leute, damit sie wieder was essen, hey, es wird euch schon nichts passieren, toi, 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 sondern es war ein souveränes, prophetisches Reden von Gott. Sonst wird es Paulus nicht weitergeben, ja. Und Paulus sagt dann zu denen, du kannst den Text gerne auch nochmal wegmachen, sagt zu denen, hey, es wird euch nichts passieren, macht euch keine Sorgen. Und dann geht's weiter und dann lesen wir aber plötzlich in Vers 27 folgendes, in der 14. Nacht, da ist also schon die 14. Nacht ein Sturm, als wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben, merkten die Seeleute gegen Mitternacht, dass wir uns der Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 37 Metern. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und kamen auf 28 Meter. Weil sie nun fürchteten, auf Klippen aufzulaufen, warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten sich den Tag herbei. Dann aber machten sie einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen, unter dem Vorwand auch von dem Bug aus Anker auszubringen, ließen sie das Beiboot ins Wasser hinab. Da warnte Paulus den Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Und jetzt gehen wir zu Paulus und fragen, Paulus, was, das verstehe ich nicht. Das verstehen wir nicht. Wieso greifst du da jetzt ein? Wieso sagst du und warnst du diese Personen jetzt? Weil wenn Gott souverän ist, und das steht fest, das war Paulus klar, dass Gott gesagt hat, hey, wenn es wird keiner sterben, wenn Gott souverän ist, dann kann es dir doch völlig egal sein. Kann es doch egal sein. Du kannst die Leute auch zum Perlentauchen in diesem Sturm schicken. Ist doch völlig egal, was du machst und ob es dich interessiert. Aber Paulus hat eben diese biblische Sicht, diese göttliche Sicht, dass dieses souveräne Handeln Gottes, das Führen Gottes, deine Verantwortlichkeit, dein und mein Wille, unsere Entscheidungsfindung nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein und deswegen eine Rolle spielt. Und deswegen kriegt es Paulus hin und er sagt nicht, ach, und das ist jetzt die Gefahr, ja, er wird eben nicht passiv. Wenn wir Gottes Souveränität sehen und die andere Seite, ja, die Verantwortlichkeit, den freien Willen übersehen, dann werden wir immer passiv werden. Dann werden wir immer denken, nicht so wichtig, was ich mache. Völlig egal, was die Menschen neben mir machen. Ist doch egal, die können doch jetzt schnorcheln gehen. Wird schon nichts passieren. Und das erleben wir, das sehen wir ganz praktisch, wie Paulus auch diese Spannung erlebt. Aber Paulus sagt einmal, hey, ich werde nicht panisch. 14 Tage Sturm. Ich werde nicht panisch. Das ist das Geschenk. Ja, kannst eine Folie, ich habe da irgendeine her. Das ist das Geschenk von der Gottes Souveränität. Du musst nicht panisch werden. Weil Gottes Souverän, er hält alles in der Hand. Aber gleichzeitig die Gefahr ist, dass du passiv wirst. Und das zeigt uns die Bibel. Das lebt uns Jesus selbst vor, dass wir merken, hey, Gott ist souverän, ja. Und deswegen nehme ich dieses Geschenk an. Ich muss keine Panik kriegen, was morgen ist. Ich muss keine Panik kriegen, dass eben doch alle Sachen, die ich richtig falsch oder fühle, was auch immer denke, werden mich dann irgendwo hinführen. Sondern nein, ich kriege keine Panik, aber gleichzeitig werde ich nicht passiv. Und die zweite Seite, die wir uns angeschaut haben, ist freier Wille, unsere Verantwortlichkeit. Merken wir Folgendes, das Geschenk davon ist selbstverständlich die Freiheit. Der freie Wille mitzugestalten, Gott will dich gebrauchen, er beruft dich. Das ist das Geschenk, das umarmen wir, das nehmen wir an und wir geben Vollgas, werden nicht passiv, sondern aktiv. Aber die Gefahr von dem ist, ich habe es jetzt einfach mal so genannt, ja, dass wir fanatisch werden. Weil wenn wir die Seite vom freien Willen, von unserer menschlichen Verantwortung überbetonen, wenn wir da unsere ganze Hoffnung drauf setzen, dann werden wir fanatisch. Kennt ihr fanatische Menschen? Die aus eigener Kraft, aus eigenem Handeln, aus jede Entscheidung bestimmt, was morgen ist. Und wenn ich versage, dann ist es Schluss. Oder ich arbeite und handle und mein Leben, ich habe es in der Hand und ich baue mir meine Schätze, mein Reichtum, meine Sicherheit und dann wird es gut. Das sind fanatische Menschen, die einseitig sind und überhaupt nicht schön ist zu leben. Und hier merken wir, wenn du noch eins weiterklickst, wie wir die Spannung aushalten dürfen, die Gefahren und das Geschenk, dass wir sagen, hey ja, ich will diesen Gott als souveränen Gott sehen. Ich will keine Panik kriegen, deswegen heißt es, will gleichzeitig meine Freiheit annehmen. Aber ich will auch nicht passiv sein, ich will beten. Ich will beten, ich will so leben, dass Menschen sehen, wie die Liebe Gottes ist. Ich will den Menschen die gute Botschaft erzählen. Und in all dem, was ich tue und hinkriege, aber auch nicht hinkriege, weiß ich, ich brauche keine Panik kriegen, weil Gott ist souverän. Gleichzeitig, wenn ich zu schnell in dieses, ich muss Gott gefallen, ich muss alles richtig machen, ich muss weniger sündigen und dann habe ich es geschafft und du wirst fanatisch. So viele Kirchen und religiöse Leute, sie werden letztendlich religiös fanatisch häufig, weil sie Gottes Souveränität, Gottes Liebe vergessen. Und diesen Ausgleich dürfen wir erleben, den dürfen wir spüren, den dürfen wir annehmen. Und er wird uns nicht zufriedenstellen. Nicht wirklich. Aber die Bibel und Paulus zeigt uns sehr klar, wie wir damit umgehen dürfen. Und dafür möchte ich euch einladen, dass wir das sehen. Und das ist für mich, also jetzt mir, ja, und für mich ist leicht, okay? Ich bin überzeugt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja, das ist der Weg, die Bibel ist mein Maßstab. Für mich ist es vielleicht leichter, diese Spannung auszuhalten. Aber jetzt für uns, die wir eben hier sitzen und mit Jesus unterwegs sind, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, das in der Bibel zu sehen und zu erleben. Und ich freue mich, dass ich Gott auf meiner Seite habe und ich freue mich auch, dass ich Vollgas geben darf. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich habe noch ein schließendes Bild, wo das Thema der Rettung und Erwählung vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringt oder auch die Spannung uns da nochmal mit reinbringt. Weil genauso wie wir hier vielleicht, das ist ja ganz häufig dann so mehr auf unseren Alltag, auf unsere alltäglichen Entscheidungen getroffen, genauso wie wir hier das Und haben und nicht das Entweder-Oder. Gott handelt souverän und gleichzeitig dürfen wir uns frei für ihn entscheiden oder auch nicht für ihn entscheiden. So dieses gleiche Prinzip, oder das gilt auch, wenn es um Errettung geht. Wie werden Menschen errettet? Wie entscheidet sich ein Mensch für Jesus? Und um das so ein bisschen vielleicht zu verstehen, gerade für die, die mit Jesus schon unterwegs sind, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und dazu, also ich habe euch nicht ein Bild mitgebracht, sondern ich zeige euch das Bild. Dafür muss ich zu der Tür gehen. Und wir können uns das so vorstellen, dass in diesem Bild die Errettung diese Tür ist. Das Leben mit Jesus ist sozusagen hinter der Tür. Wenn ich da durchgehe, dann bin ich errettet. Ja? Und dann können wir aber Folgendes, wenn wir die in die Bibel gucken und wenn wir das Bild eben malen, machen das, oder dann wird über der Tür stehen, da wo jetzt das grüne Männchen ist, ja, da geht es in den Himmel immer, wenn du das grüne Männchen siehst, dann steht über diesem Türrahmen Matthäus 10, Vers 32, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wenn du dich entscheidest, wenn du dich bekennst vor Jesus, aus freien Stücken, dann gehst du in diese Tür rein. Deine Verantwortlichkeit, dein freier Wille. Und dann, wenn du hier drüben auf dieser Seite bist und eventuell dauert es ein bisschen, dann siehst du oben auf diesem Türrahmen folgende mögliche Bibelverse stehen. Johannes 15, ich kann es nicht lesen, und 6, Vers 66. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und das erleben wahrscheinlich, das Verspüren oder das Amen kommt logischerweise von den Leuten, die das erlebt haben. Aber ich glaube, so ein bisschen können wir diese Spannung so verstehen. Wir gehen durch diese Tür aus freiem Willen und wenn ich, so wie ich jetzt hier stehe, dann über das, die ganze Reise mit Jesus vorstelle, dann weiß ich, dass ich auf dieser anderen Seite bin, nicht weil ich besser bin als andere, nicht weil ich heiliger bin, nicht weil ich die besten Entscheidungen im Leben treffe und ihr nicht, nicht weil Gott mich mehr liebt als ihr, sondern einfach nur, weil Gott so gut ist, so voller Liebe ist, er so souverän ist. Und diese Spannung dürfen wir fühlen, dürfen wir halten. Und für alle, die das vielleicht noch gar nicht erlebt haben, auch einladen, hey, du bist frei, auch hier, du bist herzlich willkommen. Ganz egal erstmal, was du glaubst und von was du überzeugt bist. Fühl dich wie zu Hause, lern uns kennen. Und dieses Thema habe ich vielleicht jetzt sogar relativ entspannt rübergebracht, aber das ist gar nicht so ein leichtes Thema in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, wie auch in ganz vielen Situationen in deinem Leben, wird es noch um einiges größer und intensiver und schwieriger. Dann will ich dich einmal ermutigen, zu Gott zu kommen, als souveränen Gott, zu wissen, du darfst aber mit anpacken und such Gott, such auch sein Wort und bekomm neuen Mut, wie Gott in der Bibel Menschen führt, wie er Menschen leitet. Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam in Lobpreis, beten Gott an, werden vielleicht Fragen, Sorgen los, Ängste los, Sachen nochmal los vor Jesus, aber fokussieren uns auch einfach auf unseren souveränen Gott. Amen. Ihr dürft mit mir gemeinsam aufstehen. Und Jesus, wir beten, dass du uns wirklich mehr und mehr umgibst, Jesus. Wir wünschen uns, dass wir dich erleben, ja echt mit Körper, Seele und Geist. Jesus, wir wollen irgendwie nicht denken, dass da irgendwas aus ist, sondern wir wünschen uns jetzt gerade auch in der Anbetungszeit, in der Lobpreiszeit, begegne uns, berühre uns, komm. Komm, mach uns vielleicht neue Dinge klar, schenk uns neuen Mut. Am allermeisten schenk uns neues Vertrauen. Du siehst, dass wir in deinem Wort lesen, hey, Glauben bedeutet nicht wissen. Glauben bedeutet, aufs Unsichtbare zu setzen, auf dich zu setzen, Jesus. Und bei diesen Themen ist es so häufig irgendwie eher unsichtbar und nicht greifbar. Aber durch Glauben, Jesus, durch Glauben sind wir errettet. Durch Glauben wollen wir zu dir kommen jetzt, mit all unseren Bedenken vielleicht, auch mit all unserer Freude, dass du souverän bist, dass du uns einen freien Willen geschenkt hast und wollen dich jetzt anbeten. Jesus, wir wollen auf dich schauen, dich als König. Und wir wollen auch unsere Entscheidungen, die vielleicht gerade vor unserer Haustür stehen oder vor unserer Tür sind, ja, unsere Verantwortungen, die wir tragen, die uns vielleicht gerade auch manchmal erdrücken, wie schwer manchmal unser Alltag ist, das wollen wir auch zu dir bringen. Wir wollen vielleicht so ein bisschen diese Spannung rechts und links verschieben und sagen, hey Gott, ich will zu dir kommen mit meiner Verantwortlichkeit, mit meinen Entscheidungen. Oder auch sagen, hey Gott, du bist souverän, aber trotzdem, ja, ich will gehen. Ich will gehen und will mutig sein, ich will Verantwortung übernehmen. Jesus, sprich du zu uns. Schenk uns eine Zeit, wo du uns begegnest, Jesus. Mehr wünschen wir uns nicht, Jesus. Eine Begegnung mit dir. In deinem Namen. Amen.